ARD.
ARD. Im Einkaufszentrum. Dieser Rolltreppenhandlauf, ne? Ich mag den ja immer nicht anfassen, weil ich immer denke, dass da super viele Keime dran sind. So wird es euch wahrscheinlich auch gehen. Ist natürlich eigentlich Quatsch. Aber naja, so ist halt der Mensch. So, jetzt folgender Gedanke. Um wie viel steigt mein Sterberisiko in dem Moment, in dem ich lieber nicht den Handlauf anfasse und ich deshalb quasi eher Gefahr laufe, die Rolltreppe einfach runterzufallen, weil ich mich eben nicht festhalte? Vor allen Dingen auch im Vergleich zum Risiko, mir so einen tödlichen Keim auf dem Handlauf überhaupt einzufangen. Ne? Könnt ihr noch folgen? Ich glaube, bei diesen komplexen Gedanken sagt das Nobelpreiskomitee auch mal gar nichts mehr, ne? Wenn für euch solche Gedanken auch keine Zeitverschwendung sind, dann macht's euch doch schon mal bequem.
Comsy Calling, ein Podcast von SWR 3.
Auch heute wollen wir wieder zwei eurer Rolltreppen-, Fahrstuhl- oder auch Fahrradfahrgedanken mit einer Antwort vom Fachpersonal versehen. Ich mache wie immer den Vermittler. Instagram.com/consi_quent, also Consi natürlich mit C. Da schickt ihr mir am besten euren nächsten erleuchtenden Ergometer-Einfall und das Ganze direkt als Sprachnachricht bitte. Danke. Die erste Frage kommt heute von Philipp, der hat das auch so gemacht.
Das heißt ja immer, never judge a book by its cover. Dabei macht doch das Buch genau das mit uns und verkleidet sich für uns stereotypischen Käufergruppen. Kann man den KundInnen vielleicht auch ansehen, wer zu welchem Buch greift?
Philipp, du smarter Typ. Also mit anderen Worten, uns wird auf der einen Seite beigebracht, das Buch nicht nach seinem Äußeren zu beurteilen. Auf der anderen Seite aber auch das Gegenteil, weil wir danach ja quasi entscheiden sollen, ob es was für uns ist oder nicht. Ja, dieser Satz ist wahrscheinlich einfach ein bisschen aus der Zeit gefallen, kann ich mir vorstellen. Trotzdem ist die Frage natürlich super spannend. Kann man denn tatsächlich erkennen, wer was kauft? Also ist es tatsächlich so, schwarze Klamotten ist gleich Fantasy-Roman? Ist es denn so einfach? Vor allen Dingen wäre das halt auch super praktisch beim Schenken, ne? Also dann könnte man einfach das nehmen, was einen an irgendjemanden erinnert. Meine Mutter macht das übrigens jetzt schon so. Ich habe zuletzt das Buch Der Pfau bekommen mit einem Pfau vorne drauf, weil das hätte sie an mich erinnert. Ja, danke auch, ne? Familie erdet. So, wir rufen jetzt an beim Urs. Der Urs hat eine Buchhandlung, die heißt Manolith, ist in Köln und der Urs ist ein sehr wacher Mensch und der kann das easy beantworten, ich bin mir sicher. Los geht's.
Erdle.
Hallo Urs, ich grüße dich, hier ist Consi.
Hallo.
Hallo, ich grüße dich, hi. Was war das letzte Buch, was du jetzt gerade heute verkauft hast?
Das war David Nichols, Zwei in einem Leben. Ein Liebesroman, Reisegruppe, am Anfang sind es sieben, dann sind es nur noch zwei.
Verstehe. Also wie viele von den Büchern, die du verkaufst, das wollte ich schon immer mal wissen, möchtest du selbst lesen und stresst dich das nicht? Weil mich stresst ja schon Netflix oder so, da ist zu viel Auswahl.
Ja, ist natürlich richtig. Man kann nicht jedes Buch lesen, aber ich lese in letzter Zeit so viel wie in meinem Leben nicht. Also wir haben vier Leseclubs bei uns und bei zweien bin ich mit dabei und das ist also auch richtig mit Spaß verbunden und macht eigentlich den Sinn und Zweck eigentlich des ganzen Handels aus, dass man auf Augenhöhe mit Menschen spricht und dann auch Bücher gelesen hat. Aber das ist richtig. Man sieht die Regale und denkt auch, das würde ich gerne lesen und das würde ich gerne lesen. Aber das kommt natürlich auch von den Kunden genauso. Die sagen dann, ach, hier ist es gefährlich und ich habe so viele Bücher auf dem Nachttisch und so. Insofern ist es einfach so, ich würde gerne 24 Stunden plus 24 Stunden haben zum Lesen.
Okay, verstehe. Jetzt ist es ja so. Also wie oft, und das wollen wir rausfinden, spricht dich so ein Cover an und wie oft ist es die Handlung oder eine Empfehlung oder? Denn wir haben eine Frage von Philipp. Philipp hat sich gemeldet und sagt, es heißt ja immer, never judge a book by its cover. Dabei macht das Buch doch das quasi auch mit uns. Also je nach Kundengruppe ist das Cover ja gewählt, ne? Es verkleidet sich ja quasi. Und jetzt kommt eben die Frage an den Buchhändler. Kann man dem Kunden ansehen, wer wegen des Covers zu welchem Buch dann greift und es kauft?
Das ist interessant, weil unsere Buchhandlung Manolith ist genauso aufgebaut, dass wir eigentlich nur die Cover zeigen. Also wir haben einfach eine komplette Flächenpräsentation und haben die Abteilung nach Lesemotiven aufgebaut. Also jeder Mensch, der dort reinkommt, der bringt ein bestimmtes Lesemotiv mit. Also er will entweder Spannung, Nervenkitzel haben, will sich auseinandersetzen, entdecken, leicht lesen, sich optimieren oder orientieren. Aha. Und dann geht er an den Covern entlang, macht also so ein Tänzchen so quer an den Regalen entlang und bleibt dann irgendwo an 2, 3 Triggertiteln hängen, weil er weiß, da ist Spannung, Nervenkitzel. Und wenn er dann jemand ist, der also eben Cozy Crimes haben will, also eben die gemütlichsten Krimis, dann bleibt er hängen an den etwas cremigen Farben sozusagen dort und sieht dann eben auch wieder 2, 3 Referenztiteln. Also so kommt eigentlich bei uns der Appetit beim Essen. Und dass man letztendlich auf einen bestimmten Typ, sage ich mal, was greift er für ein Buch oder so zurückgreifen kann. Also das weiß ich nicht. Also ob man die dann so ja ganz klar denen das von außen ansieht, sozusagen, was sie für ein Lesemotiv mitbringen. Aber man kann ja fragen einfach, was sie brauchen und was sie für Bücher in der Vergangenheit gelesen haben und was sie eigentlich erleben wollen jetzt beim Aufschlagen des Buches. Und das funktioniert ganz gut, ja.
Verstehe, aber manchmal ist es schon sehr eindeutig. Also ich glaube, es ist ja auch bei Filmplakaten so oder bei Produkten oder so. Ich habe das mal, glaube ich, gelernt. Also weißer Hintergrund und dann so eine rote Schrift mit Serifen. Das ist ja so, Teufel trägt Prada oder so. So sieht das Filmplakat, glaube ich, auch aus. Also das ist ja was tendenziell eher Frauen anspricht, wenn man jetzt im Klischee unterwegs ist. Also der Buchverlag hat sich auch was überlegt.
Da muss ich direkt widersprechen. Wir sind ein Klischee angelangt. Also bei uns ist es genau so, dass die Laufrichtung, wenn Kundinnen zwischen 20 und 35, also weibliche Kundinnen, bei uns reinkommen, dann gehen die automatisch nach links. Und das sind eigentlich die buntesten Cover mit den manchmal dunkelsten Inhalten. Also es ist viel feministische Literatur und das sind eigentlich krasse, krasse Farben. Also wirklich viel, viel Pink, viel aggressives Orange, aggressives Grün. Und das sieht man auch, und ich meine jetzt nicht die Farbschnitte von New Romance-Titeln, die so verspielt sind und ein bisschen romantisch daherkommen, sondern ich meine wirklich dann auch krasse Farbschnitte, die also eben knallgelb sind oder jetzt die neue Sally Rooney zum Beispiel, Intermezzo, hat einen blauen Farbschnitt an der Seite. Das sind sehr, sehr auffällige Cover und das ist eine Zielgruppe, die sehr klar eigentlich dahin geht. Und weiße Cover sind normalerweise bei Buchhändlern immer etwas unbeliebt, wie ich weiß, weil ich selber aus dem Verlagswesen komme, dann der Buchhändler fängt direkt an mit so einem Wischreflex, weil er irgendwie Angst hat, dass da ein Fleck drauf kommt. Und dann kann er das Buch, wenn er es verkauft hat, nicht mehr remittieren, also zurückschicken zum Verlag.
Oh, wow.
Und deswegen haben die Verlage sich früher mal dahingehend committed, dass sie einfach weiße Cover eben sehr spärlich rausbringen. Das hat sich aber jetzt geändert neuerdings. Und wahrscheinlich hat der Buchhändler sich auch geändert.
Verrückt. Aber ich liebe es, wie gut du im Thema bist. Also das ist schon was, womit man sich auseinandersetzt. Jetzt hattest du ja gesagt, eine Lesemotivation. Jetzt, wenn ich so an meine Mutter denke, die hat beides zu Hause. Die hat irgendwas, so ein Cozy Crime, aber gleichzeitig auch irgendwas, wo so Lavendelfelder vorne drauf sind. Also wie oft ist es so, dass man mehrere verschiedene Motive, also mit mehreren Motiven reinkommt und dann kommst du und sagst, Moment, ich weiß genau, was sie wollen.
Ja, also das stimmt schon. Man hat natürlich immer wieder mehrere Motive, genauso wie unsere Abteilung auch mehrere Lesemotive im Hintergrund haben. Also wir haben zum Beispiel eine Abteilung, die nennt sich Besser Leben. Und dort gibt es also eben zwei Lesemotiven, einmal das Orientieren und einmal das Optimieren. Das heißt, wer sein Leben besser führen will, der sucht zum Beispiel, wenn er optimieren will, sucht er zum Beispiel ein Titel zum besseren, zur Verhandlungsführung, das Harvard-Konzept zum Beispiel, oder wenn er im Kreativberuf arbeitet, dann braucht er etwas zu verstehen, wie er umgeht mit einer Kreativblockade. Dann nimmt er Rick Rubin, kreativ die Kunst zu sein. Auf der anderen Seite, das andere Lesemotiv ist dann Orientieren, und bei Orientieren im Besserleben-Bereich, da sind halt eben solche Geschichten wie so 6-Minuten-Tagebücher oder 90 Fragen, die verbinden, das sind also auch so Karten, wo man sich gegenseitig befragt, wo will ich eigentlich hin? So. Und das sind also eben zwei Lesemotive, die aber unter dem Motto Besser Leben dann zusammengeführt sind. Und genauso ist es halt eben, jeder Kunde hat so einen gewissen Punkt, wo er gerade steht. Er kommt rein und merkt dann in dem Moment, wo er dann Bücher sieht oder Titel sieht, die dann sein Bedürfnis ansprechen, da muss ich mal ein bisschen verweilen und ein bisschen gucken. Und schon ist wieder der Appetit beim Essen geweckt.
Wie oft wirst du überrascht, will ich noch wissen. Also wenn jemand jetzt reinkommt und es ist also so, weiß ich auch nicht, so Uwe 56 und dann legt er aber die Sommernachtsliebe hin, wo auch so mit so einem Lavendelfeld vielleicht vorne drauf. Wird man schon auch überrascht oder ist es schon so ein bisschen so, dass man schon sagen kann, naja, komm, also der wird jetzt dann, ne, also was ich, so ein Krimi.
Man wird immer überrascht, natürlich immer wieder, aber es ist schon so, ja, die Lesemotive lassen sich halt nicht immer an den Äußerlichkeiten ablesen. Das ist eben das Problem. Also jeder trägt halt eben Kleidung und zeigt vielleicht ein bisschen Verhalten, dass er sehr auffällig hin und her rennt. Dann ist er dann doch ein bisschen orientierungslos. Dann frage ich halt auch irgendwann, kann ich helfen oder so. Aber dass, ich sag mal, jetzt ein Anzugträger mit Fliege, dass der, ich sag mal, in den Bereich Entspannung und Leichtlesen geht, das passiert eher selten, es sei denn, er hat wirklich starke Stirnfalten, die zeigen, dass er sehr, sehr überarbeitet ist.
Verstehe. Wie ist es denn bei dir, jetzt wenn du natürlich auch in Leseclubs bist und deswegen wahrscheinlich auch Bücher liest, die du normalerweise vielleicht gar nicht unbedingt angefasst hättest, hast du bei dir selbst beobachtet, dass du in eine andere Richtung teilweise gehst, als du das früher gegangen wärst? Oder hast du was für dich entdeckt, was du normalerweise vielleicht gar nicht so für dich gefunden hättest ohne so eine Gruppe?
Ja, da habe ich schon einige Titel entdeckt. Also das beste Beispiel ist Trophäe. Das ist ein Titel gewesen, da ging es um Großwildjagd und ich dachte, was interessiert mich eigentlich zum Teufel Großwildjagd? letztendlich lehne ich das total ab. Und dann bin ich aber bei der Lektüre eigentlich darauf gestoßen, dass es eigentlich um Moralvorstellungen geht, die dort, wo diese Tiere gejagt werden, einfach anders sind als bei uns. Beziehungsweise es ging davon aus der Perspektive eines Großwildjägers darum, dass er die Big Five jagen musste und dann stellt sich dann heraus, dass er eigentlich dann die Big Six jagen darf. So, die Big Six heißt, der Sechste ist ein Mensch und diese Story treibt also jedwede Moralvorstellung an die Grenzen und man ist auf einmal wahnsinnig überrascht, was an so einem kleinen Thema wie Großwildjagd einfach für Grenzüberschreitungen dann stattfinden können und man selber einfach überlegt, wie weit würde ich eigentlich selber gehen in meinem Leben. Das fand ich eine fantastische Lektüre, ich hätte es nie zur Hand genommen. Ja.
Das ist cool.
Letztens hatten wir zum Beispiel einen Titel, Notizen zu einer Hinrichtung. Ich dachte auch, ja, Thema problematisch und so weiter und warum liest man eigentlich einen Krimi in einem Buchclub? Und dann stellte sich heraus, das war viel mehr als ein Krimi. Das war ein fantastisches Psychogramm eines Frauenverachters, der letztendlich aus der Perspektive von drei Frauen beschrieben wird. Das war ein Lesevergnügen, womit ich einfach nicht gerechnet hätte.
Warum liest man keine Krimis im Bücherclub?
Ja, das ist plump, ja. Am Anfang würde man sagen, warum? Aber es ist einfach so, wie es ist. Also es gibt natürlich spezielle, wahrscheinlich Leseclubs, die Krimis lesen, aber die meisten Leseclubs lesen dann doch eben in Richtung Belletristik und Auseinandersetzen und Eintauchen in einer Story. Beim Krimi ist es ja oft so, es gibt natürlich auch verschiedenste Krimi, aber es gibt ja einfach das vorgeschriebene Setting, Whodunit oder Thriller, Spannungsaufbau und am Ende löst sich alles auf. Und es gibt halt eben einige Ausnahmen und das versuchen wir auch hier irgendwie ein bisschen darzustellen, dass wir halt auch Krimis und Thriller dann darstellen, die also eben mehr als den Nervenkitzel zeigen.
Ja. Ich verstehe, dass man auch ein bisschen was zu besprechen hat. In
ganz
Film,
genau.
Sonst wäre es einfach vielleicht zu schlicht. Ja. Hast du denn ein Lieblingscover, um nochmal kurz auf die Cover zurückzukommen, ein Buch, was bei dir zu Hause, wenn man reinkommt, direkt auf dem Sideboard steht, damit es jeder sofort sieht, weil es einfach so schön ist?
Also es steht nicht auf dem Sideboard, aber ich sag mal, es geht jetzt in eine ernste Richtung von Imre Kertész, Roman eines Schicksallosen. Das ist die Beschreibung eines Jungen, der im KZ aufgewachsen ist und dort erlebt, wie die Beete schön gepflegt sind und wie da alles so schön glatt läuft bei den Wärtern. Und er bewundert das fast ein bisschen und das ist schon erschreckend. Und dann geht es eigentlich darum, wie er in der späteren Zeit als alter Mann eigentlich diese Bürde eigentlich immer mitnimmt und alles sich auf dieses Schicksal sozusagen hin orientiert. Und auf dem Cover ist ein Vogel, liegt ein Vogel, ich glaube, es ist ein toter Vogel, und der liegt mit dem Kopf auf einem Vogelei. Und das ist ein Cover, was eigentlich innerlich völlig aufwühlt, aber man kann es nicht so recht bezeichnen und erfahren, was passiert denn da eigentlich. Also man wird automatisch dahin geführt. Ne?
Wow. Du bist auch bestimmt beliebt bei jeder Party, weil du kannst immer sofort was erzählen und kannst gleich jemandem in so ein Weihnachtsgeschenk-Geschenketipp mitgeben.
Ja, das könnte ich schon, sage ich mal, aber beliebt bei jeder Party, das weiß ich nicht. Ja.
Ich würde dich einladen.
Das ist schön.
Hey Urs, vielen Dank, wir können festhalten. Also man kann es dem Kunden nicht unbedingt ansehen, aber dass die Cover so aussehen, wie sie aussehen, gibt halt auch Orientierung und man findet dann dadurch, dass sie so aussehen, wie sie aussehen, irgendwann das, was man eigentlich lesen will.
Genau, so ist es. Gut umschrieben.
Gut, dann wird man ja gar nicht verarscht, sondern es wird einem geholfen.
Ganz genau. Und Cover, da sind ja nicht nur, ist ja nicht nur einer dran, der ein Cover macht, sondern es sind ja sicherlich 20 Leute, die ein Cover halt eben produzieren, also auch in den Verlagen, angefangen von der Herstellung über Vertrieb, Marketing. Und die versuchen natürlich schon, eine gewisse Essenz zu finden, um letztendlich auch zu schauen, dass sie also auch das richtige Cover haben und keine Mogelpackungen erzeugen. Ja.
Wunderbar. Lieber Urs, dankeschön für deine Zeit. Also wer mal rausfinden will, in welche Richtung er läuft in deinem Laden, der kommt einfach vorbei bei dir in der Buchhandlung Manolith in der Limburger Straße 37 und ich wünsche gute Geschäfte und bis bald.
Danke, bis bald, und es gibt auch leckeren Kaffee bei uns. Also bis dahin. Vielen Dank für das Gespräch.
Danke dir. Mach's gut, Urs.
Ciao, ciao.
Darf ich nach Ihrem Lesemotiv fragen? Ist auch ein Powersatz, wenn man in der Bahn sitzt und sich gerade jemand neben einem so einen Groschenroman reinzieht? Nun ja. Lieber Philipp, das Buchcover, es will uns helfen und es macht quasi Beschriftungen in Buchhandlungen weniger wichtig, weil es uns sagt, was wir wollen. Das ist doch nett. Danke für deine Frage. Die nächste Frage kommt von Martin, instagram.com/konsi_quent.
Hey, hallo Konsi, hier ist Martin. Ich habe mich gefragt, was ist der schönste schiefe Ton, den man spielen kann?
Schief, aber schön. Das klingt wie so eine Charakternase. Schief und schön, das hat auch was, ne? Das klingt einfach echt, kann man sagen. Ist wie bei allem im Leben. Nur schief willst du nicht, nur schön ist auch langweilig. Die Mischung macht's also. So. Wir sind schon wieder philosophisch, aber das liegt einfach nur daran, dass ich überhaupt keine Ahnung habe, weder von schiefen noch von geraden und schönen Tönen. Ein Musikgenie muss ja wohl her. Also wir hatten schon mal in Folge 15.1, Albrecht Schrader hat damals beantwortet, ob denn nicht langsam alle Tonfolgen mal abgefrühstückt sind und damit alle Popsongs geschrieben sind. Das als Tipp, wenn ihr da noch tiefer einsteigen wollt. Heute sprechen wir mit Liam Ehm. Er ist Pianist und Komponist aus Münster. Liam ist super lieb und sehr geduldig. Das trifft sich gut. Das braucht er nämlich auch, wenn er mir jetzt was beibringen will. Da muss er jetzt durch.
Hi Konzi.
Hey, hallo Liam, ich grüße dich.
Schön, dass du anrufst.
Wow, du bist aber schon wach. Ey, es ist 11 Uhr morgens. Ich habe mir das Leben von einem Pianisten anders vorgestellt. Ich dachte, du pennst bis 2.
Nein, für dich stehe ich doch sogar früh auf.
Gute Antwort. Hallo Liam, es ist toll, dass du Zeit hast. Es geht ja um eine Frage, die ich selbst zur Hälfte verstehe, aber ich baue auf dich.
Okay, wie kann ich dir helfen?
Sehr gut. Also erstmal wollte ich ein bisschen nachfragen. Du bist ja Pianist und Komponist. Das heißt, du sitzt viele Stunden in der Woche, wenn nicht am Tag, am Klavier. Wie viel ist das ungefähr?
Oh, da kommt einiges zusammen. Ich habe tatsächlich noch gar nicht drüber nachgedacht, weil es im Wesentlichen jede freie Minute ist. Es fühlt sich an wie ein kleiner Vollzeitjob, der sich dann halt vom Nachmittag in den Abend und überall, wo sich irgendwie was ergibt, zusammenbastelt. Hängt auch häufig gar nicht so zusammen. Das heißt, immer wenn irgendwie was kommt an Inspiration, setze ich mich natürlich an mein Klavier und versuche, die auszunutzen, solange ich kann. Der andere große Teil, den man nicht am Klavier sitzt, das ist tatsächlich Orga. Und das habe ich auch unterschätzt, wie viel man doch für Konzerte vorbereiten muss. Und ja, um einfach alle Fäden so in der Hand zu behalten, da kommt einiges zusammen.
Du brauchst ein Management, sag ich dir. Aber es ist interessant, wenn du sagst Inspiration. Gibt es irgendwie ein Gefühl, hatte ich mich schon immer mal gefragt, dass man irgendwie leichter ausdrücken kann? Also in deinem Fall, gibt es ein Gefühl, dass du leichter übers Klavier ausdrücken kannst, als es zu formulieren? Ich mag gleich den Deep Dive.
Also tatsächlich geht mir das bei jedem Gefühl so. Das ist ein totales Ventil. Und ich merke immer, wenn ich mich dran setze und auch vielleicht mir den Raum gebe, einfach zu spielen, entspanne ich mich total. Alles geht runter und ich merke, boah, hier saß ziemlich viel. Also so ein Regulativ im Außen oder in diesem Instrument. Wenn ich jetzt aber wirklich ein Gefühl nennen müsste, was mir am leichtesten von der Hand geht, würde ich das sagen, ist so eine Art Melancholie. Also wirklich diese Art schöne Traurigkeit, wo man sagt, man fühlt sich dadurch aber nicht runtergezogen, sondern irgendwie in eine besondere Weise energetisiert. Das wäre es, glaube ich, ja.
Wow, du hast schon viel drüber nachgedacht, das hört man. Schöne Traurigkeit, das ist gut. Du, pass auf. Also, wir machen das jetzt mal Schritt für Schritt, hätte ich vorgeschlagen, weil der Martin, der fragt, also, was ist der schönste schiefe Ton, den man spielen kann? So, jetzt müssen wir erstmal festhalten, für alle, die nicht so viel mit Musik zu tun haben, es gibt verschiedene Töne, die nicht so gut miteinander können, ne? Dissonanzen
quasi. Ganz richtig.
Wer hat das festgelegt, ist die Frage. Also ich meine, es hört doch jeder anders, würde ich mir, also natürlich nicht grundsätzlich, aber ne, man bewertet ja, das ja unterschiedlich vielleicht.
Da bist du, glaube ich, direkt an der richtigen Stelle, an der wir uns befinden.
Das ist Glück. Das ist ein absoluter Zufall.
Genau. Ja, das sind nämlich diese sogenannten Stimmungssysteme und genau die sind sehr relevant in der Musik. Natürlich hört das jeder anders, die sind kulturell unterschiedlich für verschiedene Instrumente und haben sich auch über die Jahrtausende immer mal wieder verändert. Gibt es, keine Ahnung, irgendwie 3000 von. Aber im Wesentlichen ist das wie mit der Zeit oder der Musik, dass man sagt, man braucht irgendein Referenzsystem. Das heißt, es ist ja nicht die Zeit zu kurz oder eine Entfernung zu kurz, sondern eine Sekunde oder ein Meter. Und das heißt, der Ton kann auch nur schief werden im Verhältnis zu den Tönen, die um ihn rum gebaut wurden. Und in unserem heutigen Stimmungssystem haben wir den Kammerton A, den kennst du ja vielleicht, das sind diese 440 Hertz, von denen das Orchester am Anfang ausgeht. Mhm. Und darauf wurden dann entlang der Obertonreihe Intervalle gesucht, wo man gemerkt hat, irgendwie harmonische Vielfache, die gut zueinander passen. Und daraus haben sich über die Jahre dann die Töne entwickelt, die wir heute haben. Und im Wesentlichen kann man eigentlich sagen, jeder Ton, der nicht in das System passt, der nicht entlang dieses Referenzsystems gestimmt wurde, ist schief. Das heißt, wenn das Orchester auf 440 Hertz gestimmt ist, mhm, und unser Stimmungssystem sich darauf aufbaut mit den Quinten und Quarten und Oktaven, diese Intervalle, die du gerade schon angesprochen hast, dann wäre eine 430 Hertz gestimmte Geige zum Beispiel erstmal kategorisch schief.
Okay, also es ist im Endeffekt, es ist auch ein Stück weit Mathematik oder Physik.
Es ist so viel Mathematik, also es ist sehr, sehr viel und eigentlich geht alles zurück ja auf diese Sinuswellen, die wir auch aus der Schule kennen, wo man sagt, wenn man die verdoppelt, dann haben wir eine Schwingungsüberlagerung, eine Interferenz und der Ton klingt schön, harmonisch, das passt irgendwie oder die löschen sich aus. Und genau das hat man auch mit Tönen in der Musik gemacht, dass man versucht hat, schön klingende Vielfache zu finden und dann wieder gemerkt hat, manche Töne passen nicht so gut wie andere.
Schön klingende Vielfache. Ich fand das super spannend, dass du gesagt hast, dass das kulturell unterschiedlich ist. Also das heißt, wenn bei uns irgendwie was, also in mir, weil ich so hier sozialisiert wurde, irgendwas irgendwie so ein bisschen komisch wirkt oder nicht so ganz rund, das wäre woanders ganz anders. Hast du ein Beispiel?
Gute Frage. Also es ist ein bisschen schwierig, jetzt das komplett losgelöst abstrakt zu machen. Mhm. Aber zum Beispiel kennst du ja, muss nicht mal kulturell sein, sondern auch im Genre, die verschiedenen Kirchentonleitern oder Jazz-Tonleitern, dass diese Töne irgendwie anders zusammenspielen oder diese besonders arabisch klingende Ende. Ich will jetzt nicht zu technisch werden, aber dass man merkt, irgendwie man in Filmen, zum Beispiel in der Filmmusik, da fühle ich mich ein bisschen zu Hause. Wie kann man gut zeigen, dass man sich irgendwie im arabischen oder im östlichen Raum aufhält? Und das sind dann bestimmte Intervallfolgen, die das zum Beispiel zeigen, weil die in der arabisch-kulturellen Musik viel häufiger vorkommen als bei uns. Und das spiegelt sich überall wieder.
Ich frage mich gerade, wenn du von Jazz-Tonleitern sprichst und man, ich meine, Jazz ist ja speziell und nicht jeder hat da einen Zugang zu. Bedeutet das, frage ich mich gerade, dass Jazz einfach so anspruchsvoll ist, dass es für Musiker wie dich natürlich deutlich interessanter wird, damit zu spielen, als wenn man sich im bekannten Gewässer aufhält? Ist es das?
Boah, Konzi, ja, da sprichst du eigentlich was an, worüber ich auch immer nachdenke. Am Jazz ist halt cool, dass man sich wirklich auch in der Theorie ausleben kann. Da passiert echt viel. Ich selbst mich aber immer trotzdem mehr in der, ich sag mal, klassischen Musik, in Anführungszeichen, oder Filmmusik wiederfinde, weil für mich zumindest, das ist jetzt sehr subjektiv, da viel mehr es um genau dieses Gefühl geht, weißt du, was ich meine? Und ich stehe einfach sehr auf dieser Harmonie und Spannungen und Auflösungen, mit denen man dann irgendwie spielt, um irgendwas zu verstärken. Und da ist es jetzt vielleicht nicht so, dass jeder Akkord oder jedes Intervall das Interessanteste der Welt ist, aber die Musik fließt irgendwie. Alles hat seinen Platz, weißt du, man wird abgeholt, mitgenommen und wieder zurückgebracht. Und für mich hat da der Jazz einfach eine andere Zielrichtung, weißt du, dass man eher so dieses Theoretische, die Akkorde, die Musik dahinter ja in ihrer Struktur bewundern kann.
Jetzt hast du ja schon gesagt, ne, wieder aufgelöst werden. Ich glaube, wenn man halt so eine Dissonanz hat oder so einen reibenden Ton, der irgendwie für uns nicht ganz schön ist, dann kann man einen da abholen und kann einen mitnehmen. Ich glaube, bei Yesterday ist es so von den Beatles, wenn ich das richtig gesehen habe oder weiß. Da ist auch eigentlich eine Dissonanz am Anfang und dann nimmt einen das aber mit in die richtige Richtung. Kann man das so sagen?
Genau, damit sprichst du eigentlich genau das an, wofür schiefe Töne eigentlich gut sind, weil es ist ja immer ein Kontrastprogramm. Man versucht damit ja immer einen konsonanten Ton, das ist das Gegenteil eines schiefen Tons, also ein gerader Ton, strahlen zu lassen. Das heißt, man nimmt irgendjemand mit, baut eine Spannung auf und löst dann auf. Und Yesterday hast du nämlich eigentlich schon ein schönes Beispiel. Das erste ist nämlich ja, wenn wir zum Beispiel sagen, das Stück ist in D-Dur, wäre dann ein E. Und das ist zum Beispiel dann eine Sekunde über dem D. Und das ist ja irgendwie ein Spannungsfeld. Die Töne sind sehr nah beieinander. Aha. Aber es sorgt natürlich dafür, dass dieser Akkord mit dieser Sekunde drin oder 9, je nachdem, was man sagen möchte, nach Auflösung schreit. Und das zieht einen natürlich direkt ins Lied. Und da sieht man jetzt eigentlich auch schon ganz schön, dass man immer, wie du ja auch eingangs schon gesagt hattest, in diesen Verhältnissen rechnet. Das heißt, wir haben unser Tonreferenzsystem und da drin gibt es Abstände, Intervalle, die funktionieren harmonisch. Dann gibt es Abstände, die reiben sich ein bisschen, versuche ich jetzt mal so zu sagen. Und danach kann man dann immer zum Beispiel einen Ton dieser Harmonie zuordnen oder eben nicht. Und die klingen dann mehr oder weniger konsonant.
Ich finde das Interessante und halb Esoterische, was ich da rausziehe, ist, dass du für was Schönes teilweise auch was brauchst, was vielleicht so ein bisschen kantig ist und ein bisschen reibt, damit das Schöne besser rauskommt.
Total. Genau, am Ende, deswegen, das war ja auch genau das mit der Filmmusik oder dem Jazz, diesen Unterschieden. Was versucht man eigentlich zu vermitteln? Worum geht es? Und mein Ansatz an die Musik ist es dann genau immer diese Spannung aufzubauen, aufzulösen und dann irgendwie mit diesen verschiedenen Emotionen zu spielen. Und dafür sind schiefe Töne einfach unerlässlich.
Was ist denn jetzt der schönste schiefe Ton, den man spielen kann, um auf die Frage von Martin nochmal zurückzukommen? Das ist bestimmt schwer zu beantworten.
Ja, das müssten wir auch in einem Intervall beantworten, weil wir können ja jetzt nicht einfach sagen, es ist das Fis, sondern man kann Stücke ja auch transponieren. Nein, auf gar keinen Fall. Sondern genau, es muss ja immer in Relation zu einem anderen Ton passieren. Und was mir persönlich da besonders gut gefällt, ist der sogenannte Tritonus. Das ist ein ganz besonderes Intervall. Das ist nämlich keines der harmonischen Intervalle, wie eine Terz oder eine Quinte, also diese Intervalle, die man braucht, um einen Akkord aufzubauen, sondern das ist die rechnerische Mitte einer Oktave, der sechste Ton der Oktave. Ja, der kommt nicht in der Tonleiter vor und klingt unheimlich seltsam. Und weil er rechnerisch und harmonisch so schwierig ist, wurde er lange Zeit und bis heute auch das Teufelsintervall genannt.
Oh, wow.
Weil er immer so was Unheimliches und Düsteres mit sich bringt. Und deswegen, weil er sich natürlich so verhält, in der Filmmusik oder schon viel früher bei Wagner, ich glaube im Fliegenden Holländer, Siegfried und so weiter, verwendet wurde, aber auch in der Titelmelodie der Simpsons. Und das ist direkt im Intro dieses The Simpsons. Und das ist dieser komische Tonsprung, den Danny Elfman da auch genutzt hat, der aber irgendwie so außergewöhnlich ist und so auffällig irgendwie diese Stimmung vermittelt, dass der meiner Meinung nach nicht nur spannend, sondern auch irgendwie ein sehr schönes Intervall ist.
Okay, wow. Jetzt, Liam, muss ich fragen, weil ich es mir natürlich nur mittel vorstellen kann, sondern natürlich am liebsten hören würde. Hast du zufällig ein Klavier um dich rum, dass du den mal anspielst?
Ja, ich habe immer Klaviere um mich rum. Das heißt, wenn wir zum Beispiel in unserer Grundtonart sind, mal C-Dur, dann hätten wir von C eine Terz und die Quinte. Die ergeben das schöne C-Dur. Und da drin liegt dann der. Hörst du's?
Ja, das klingt irgendwie böse, du hast recht, deswegen Teufel.
Genau, und der ist sehr schwer zu singen. Und in Simpsons ist es dieses. Ja, der macht irgendwie Spaß und den kann man immer überall finden und auflösen. Er hat immer diese besondere Wirkung und verhält sich in jeder Tonart irgendwie so spannend.
Das ist richtig cool zuzuhören, wenn du das machst. Auch vor allen Dingen, ja, wenn man so ein paar Sachen entzaubert, also was heißt nicht entzaubert, sondern einfach ein bisschen mehr Kontext gibt dazu, warum sich jemand das gedacht hat.
Ja, und das finde ich auch, ich habe ja auch genau diese klassische Ausbildung oder diese ganze Musiktheorie dahinter gehabt. Es ist einfach wahnsinnig viel Physik, es ist Mathe und irgendwie seit Jahrtausenden sind es die gleichen Leute, die man immer auch im physikalischen Kontext kennengelernt hat, die sich irgendwie Gedanken über Musik gemacht haben. Und da ist man an diesem spannenden Feld zwischen Mathe und so ist es und so funktioniert das Universum. Das sind die Gesetze, die uns vorgegeben sind. Aber das klingt für Menschen gut. Das zieht ein bisschen aneinander, geht aber auch gut zusammen, dieses Objektiv-Subjektiv-Spannungsfeld. Und da hatte ich noch eine Sache, die kann ich dir auch noch erzählen.
Ja, klar, hau raus.
Passt nämlich eigentlich ganz gut dazu, dass wenn man die Töne rechnerisch zusammenzählt und so aufbauen würde, unser Stimmungssystem, dass es passt, dann würde ein Klavier gar nicht funktionieren. Und das hat auch lange Zeit nicht funktioniert, weil das zum Beispiel Tonart gebunden ist. Wenn ich eine Tonart spiele und dann die Tonart wechsle, müsste das Klavier umgestimmt werden. Und das heißt, irgendwann hat man nämlich angefangen zu versuchen, diese kleinen Unterschiede zwischen den Tonarten auszubalancieren, dass man jede Tonart auf einem Klavier spielen kann. Aber damit ist im Prinzip alles doch ein kleiner Kompromiss von der physikalischen Welt und im Prinzip alles schief.
Ah, oh wow, das ist ja... Also, ey, jetzt mal eingestiegen, Liam, ey. Beeindruckend. Ja,
da muss ich mich auch bremsen.
Ich finde, das Schönste, was ich jetzt gelernt habe, ist, dass man hinter dieser ganzen Popmusik auch oder hier Simpsons Intro oder jetzt eben auch bei Yesterday oder so, was da für ein Können dahinter steckt und dass es nicht einfach nur, also dass da auch Know-how dahinter steckt oder eine Idee von dem Ganzen. Und manchmal hat man als Konsument ja schon den Eindruck, ach ja, da ist man so hingestolpert, ach, dann kam dann das und das ist sich so ausgegangen, so ungefähr, aber da steckt ja durchaus mehr Hirnschmalz drin, als man das vielleicht immer attestiert hatte.
Ja, total. Und vielleicht, um die Antwort auch etwas breiter zu spannen, der Tritonus ist cool, aber eigentlich hat ja jede Tonart viele schiefe Töne, in Anführungszeichen, viele Dissonanzen, aber die werden alle schön, wenn man gekonnt mit denen spielt, wie du es gesagt hast, wenn man sich die Gedanken gemacht, sie ordentlich einsetzt, um wieder was anderes hervorzuheben mit diesen Kontrasten. Und deswegen gibt es die überall. Und diese Gedanken muss man sich halt machen, was funktioniert, was nicht. Und auch bei meiner eigenen Musik, die sich ja auch irgendwie immer wieder neu entwickelt und wo ich versuche, irgendwie ein paar Grenzen auszutesten, ist das eine dauerhafte Debatte. Wie weit wagt man sich vor, wie weit nicht? Wann verlässt man irgendwie so diesen harmonischen Boden? Machst du eigentlich auch Musik?
Nein, aber ich höre dir gerne zu beim Musik machen. Und das ist auch die Überleitung zu deinem Konzert im Dezember in Köln. Da spielst du nämlich, da kann man dich live sehen. So, warum kommen wir da hin? Was spielst du alles? Also deine eigene komponierte Musik, ne?
Genau, die bewegt sich vom Klavier ausgehend total Richtung Filmmusik. Hat was sehr Erzählerisches. Das heißt, wenn man sagt, man möchte sich hinsetzen und einfach mal ein bisschen vielleicht in die eigene Fantasie treiben lassen, dann ist das eine perfekte Gelegenheit dazu. Pünktlich zum dritten Advent am 15.12. in der schönen Atmosphäre der Wohngemeinschaft in Köln.
Wunderbar.
Und genau, den Link gibt es dazu auf der Website, bei Instagram und überall, wo man sich so Musik und Konzerte anhört.
Sagt Liam Ehm, der Pianist, Komponist und überhaupt alles aus Münster. Und Lehrer, das warst du heute.
Ach, ich fühle mich geschmeichelt. Ich hoffe, dass Martin sich ein bisschen die Frage beantwortet fühlt und ja, dass ich euch damit weiterhelfen konnte.
Hast du. Dankeschön, Liam, dass du uns das erklärt hast und dir die Zeit genommen hast.
Sehr gerne, Konzi.
Liebe Grüße zu dir und ja, wir sehen dich in Köln.
Perfekt, ich freue mich auf euch.
Das Teufelsintervall. Merkt euch das für die nächste Quizshow. Ich habe mir aber auch eben gedacht, das Teufelsintervall wäre auch einfach ein guter Buchtitel, oder? So ein Krimi, der in der Musikwelt spielt. Jetzt habe ich aber eben gegoogelt und tatsächlich, diesen Titel gibt's schon. Also, hey, lieber Martin, dankeschön für die tolle Frage. Ihr macht's wie Martin und schickt eure nächste Wartezimmerfrage auch an mich, instagram.com/konsi_quent. Und diesen Podcast, den schickt ihr gerne an die Person weiter, die euch beim Wort Teufelsintervall so einfällt. Ich bin Konsi, danke fürs Zuhören. Wir hören uns in der SWR3 Morning Show, wenn ihr mögt. Oder nächste Woche halt wieder hier.
Konsi Calling ist ein Podcast von SWR3 in Zusammenarbeit mit Early Studios.
Und hier kommt noch ein Podcast-Tipp.
Wie wir ticken.
Wie wir ticken.
Wie wir ticken. Euer Psychologie-Podcast. Was ist das Gute an Geheimnissen? Und was das Schlechte? Wie entschuldigen wir uns richtig? Woher kommt unsere Sehnsucht nach Herkunft? Und wie wirkt die Natur auf unsere Psyche? Solche und viele andere Fragen beantwortet der Psychologie-Podcast der beiden Podcast-Champions Radio Wissen und Das Wissen. Lebensnah und wissenschaftlich fundiert nimmt euch unser Podcast Wie wir ticken mit in die Welt der Psychologie. Wir fragen nach den Ursachen von Gefühlen, Gedanken und Verhaltensweisen. Wir reden über Sehnsüchte und Süchte, Wir klären auf über psychische Erkrankungen, gehen zurück in die Kindheit und blicken ins Hier und Jetzt. Und wir sagen, wie man sich und andere besser verstehen kann. Wie wir ticken, euer Psychologie-Podcast. Von Radio Wissen und Das Wissen von SWR und BR. Alle neuen Folgen findet ihr mittwochs in der ARD-Audiothek und ab Freitag überall, wo ihr sonst eure Podcasts hört.